Es ist so, dass im Prinzip anzunehmen ist, dass Russland sexualisierte Gewalt gegen Kinder als eine Kriegstaktik einsetzt, dass das häufig vorkommt und dass der Wunsch ja sozusagen ist, eine maximale Schädigung der Bevölkerung zu erreichen. Der jüngste Fall, der von der unabhängigen Kommission der UN dokumentiert worden ist, ist ein 4-jähriges Mädchen, die erst Übergriffe gegen ihre eigene Familie erleben musste und dann selber vergewaltigt wurde.
Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Am 24. Februar jährte sich der russische Einmarsch in die Ukraine. Seit 2 Jahren also ist die gesamte Ukraine Kriegsgebiet und seit fast 2 Jahren gibt es immer mehr Berichte über sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder in diesem Krieg. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es Hinweise, dass sexueller Missbrauch durch russische Soldaten in der Ukraine systematisch und als Kriegswaffe eingesetzt wird und davon sind auch Kinder betroffen. Die Kindernothilfe hat das genauer untersucht und in einer Studie 13 Fälle von konfliktbedingter sexualisierter Gewalt durch russische Soldaten dokumentiert. Das jüngste überlebende Opfer sei erst 4 Jahre alt gewesen. Dazu kommen 915 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in der Ukraine, die noch nicht genau dokumentiert sind, aber registriert wurden. Die Dunkelziffer ist, das könnt ihr euch vorstellen, wahrscheinlich noch höher. Dr. Judith Strieck hat an dieser Studie mitgearbeitet. Sie ist Juristin und auf Kinder- und Jugendrechte spezialisiert und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei 1 bis 2 ist. Judith Strieck, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich.
Judith, du bist Juristin mit Fokus auf Menschenrechte und arbeitest bei der Kindernothilfe. Da bist du Advocacy Officer. Vielleicht musst du uns einmal erzählen, was das ist.
Das kann ich gerne machen. Als Advocacy Officer arbeiten wir im Prinzip in der Politikberatung und Lobbyarbeit. Also das heißt, wir sind so ein bisschen der Kontakt ins politische Berlin von der Kindernothilfe und versuchen die Themen, die Kinder, also besonders die Kinderrechtsthemen, in die Politik zu tragen, zu Entscheidungsträgern, in die Ministerien zu tragen, um da Werbung dafür zu machen, dass Kinderrechte umgesetzt werden sollten.
Okay, wichtige Arbeit, die du da machst. Und vor allem wollen wir heute mit dir zu einem sehr, sehr bestimmten Thema sprechen. Und zwar wollen wir mit dir über das Thema sexualisierte Gewalt im Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Leider ist dieser Krieg eben schon seit 2 Jahren im Gange. Und unter anderem haben wir hier bei 1 bis 2 tatsächlich schon über das Thema sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe gesprochen. Allerdings nicht explizit gegenüber Kinder und Jugendliche. Wie bist du dazu gekommen, dich intensiver genau mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, was den Angriff auf die Ukraine betrifft?
Wir haben uns im Prinzip im Vorfeld zu unseren Recherchen überlegt, dass wir uns mit einem der 6 schwerwiegendsten Kinderrechtsverletzungen in der Ukraine beschäftigen wollen und haben so nach einer kurzen Vorrecherche uns entschieden, sexualisierte Gewalt als Thema zu nehmen, weil das tatsächlich total unterbelichtet ist sozusagen. Das taucht wenig auf. Und für uns war der Anlass auch so ein bisschen das zu verknüpfen mit dem Thema Wiederaufbau, weil im Juni in Deutschland die Wiederaufbaukonferenz stattfindet. Und da so ein bisschen deutlich zu machen, was hat sexualisierte Gewalt vielleicht auch mit dem Thema Wiederaufbau zu tun, das war so ein bisschen der Hintergrund.
Mhm. Ihr habt im Zuge dessen ja eine Studie gemacht. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was das für eine Studie ist und wie man dann da genau rangeht, vor allem ja als Kinderhilfsorganisation und du als Juristin eben auch, die ja selber nicht vor Ort eben war, um da irgendwie eine Aufarbeitungsreise zu machen oder so. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick mal geben.
Also unsere Studie heißt Kindern ermöglichen, darüber zu sprechen. Die habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Dehnen geschrieben, der auch Advocacy Officer ist. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir überwiegend mit ukrainischen Akteuren von vor Ort sprechen wollen und dass wir mit Menschen sprechen wollen, die mit Kindern die Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben, arbeiten und die beraten oder die in dem Bereich forschen oder auch mit staatlichen Stellen vor Ort. Und da haben wir Kontakte aufgebaut und dann halt tatsächlich Interviews durchgeführt, überwiegend online, teilweise auch in unserem Berliner Büro, weil viele Vertreterinnen aus der Ukraine ja auch reisen, auch in Berlin sind. Und da haben wir uns dann zu sehr vielen unterschiedlichen Themen im Prinzip ausgetauscht.
Kannst du uns einen Einblick geben, was genau man da fragt?
Sehr gute Frage, was genau man da fragt. Also wir haben viel gefragt dazu, ob sie Kenntnisse haben zu Fällen von sexualisierter Gewalt, ob sie den Eindruck haben, dass die Zahlen, die es gibt, im Prinzip die Realität widerspiegeln, und wir haben sehr viel eigentlich darüber gesprochen, was sind die Gründe, warum wir davon ausgehen müssen, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Also was sind die Gründe, warum Familien das nicht anzeigen, warum sie das nicht öffentlich machen wollen, warum sie darüber nicht reden können. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu den Zahlen nochmal was sagen soll. Also wir haben uns in der Recherche dann entschieden, die Zahlen von der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine zu verwenden. Die haben eine eigene Abteilung zu konfliktbezogener sexualisierter Gewalt eingerichtet und führen eine Statistik. Und es gibt 13 Fälle konfliktbezogener sexualisierter Gewalt gegen Kinder und es gibt 915 Fälle allgemeiner sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Der Unterschied liegt halt so darin, dass die konfliktbezogene Gewalt was mit dem bewaffneten Konflikt zu tun hat, was meistens heißt, dass der Täter ein russischer Soldat war. Die allgemeine sexualisierte Gewalt, das sind die Fälle, die wir hier im Prinzip auch kennen, wo die Übergriffe von vielleicht Familienmitgliedern oder Verwandten oder Bekannten begangen werden.
Dann aber innerhalb dieser Kriegssituation dann oder unabhängig davon?
Also ich würde sagen, dass die Kriegssituation insgesamt, oder das ist, was uns berichtet wurde, die Kriegssituation insgesamt lässt die Fälle grundsätzlich auch ansteigen, weil es ein hohes Stresslevel im Prinzip gibt für alle Menschen, die vor Ort leben, in bestimmten Lebenssituationen noch viel mehr. Viele sind ja auch innerhalb der Ukraine vertrieben, leben in Wohnverhältnissen, in denen sie sonst nicht gelebt haben, haben vielleicht ihren Job verloren, Verwandte sind irgendwie an der Front und kämpfen, und das führt leider ja auch dazu, dass Übergriffe gegen Kinder stattfinden. Also insgesamt kann man sagen, dass das Gewaltniveau innerhalb der Ukraine gestiegen ist und dass besonders auch sexualisierte Gewalt gegen Kinder zugenommen hat.
Warum war euch das so wichtig, das einmal zu dokumentieren und in einer Studie aufzuarbeiten?
Weil wir den Eindruck hatten, dass darüber zu wenig gesprochen wird und das im Prinzip zu wenig Berücksichtigung findet. Einerseits in der Berichterstattung über die Ukraine allgemein und aber auch bezogen auf das Thema Wiederaufbau. Also es gibt ja viele Überlegungen, wie Wiederaufbau stattfinden soll. Und in der Ukraine ist so ein bisschen ja die Besonderheit, dass quasi schon während des bewaffneten Konfliktes auch der Wiederaufbau vorangetrieben wird. Und so wie bisher Wiederaufbau von der ukrainischen Regierung thematisiert wird, ist das Straßen, Brücken, Häuser bauen, was total wichtig ist, und Privatwirtschaft fördern, was auch total wichtig ist. Aber aus unserer Sicht kamen die Menschen und die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, zu kurz. Und gerade wenn man sexualisierte Gewalt erlebt hat zum Beispiel, braucht man halt Beratungsangebote, Unterstützungsangebote. Und wenn das Kinder sind, dann müssen das kindgerechte Angebote sein. Und die müssen ja auch gefördert werden, die müssen zugänglich sein, die müssen vielleicht niedrigschwellig sein. Da hatten wir den Eindruck, dass das einfach bisher zu kurz gekommen ist.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf diese 13 konfliktbasierten Fälle kommen, wo ihr ja sagt, da könnt ihr mit ziemlicher Sicherheit ja sagen, dass die Täter eben russische Soldaten waren. Durch wen habt ihr das erfahren, dass das so ist?
Also diese Fälle sind ja tatsächlich die Fälle, die die Generalstaatsanwaltschaft erhoben hat und verfolgt. Also das sind die, wo es zu einer Anzeige gekommen ist. Das ist so, dass quasi die Akten nicht einsehbar sind, weil das ja laufende Fälle sind. Deshalb können wir das jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es russische Soldaten sind. Aber es ist so, dass im Prinzip anzunehmen ist, dass Russland sexualisierte Gewalt gegen Kinder als eine Kriegstaktik einsetzt. Mhm. Also, dass das häufig vorkommt und dass der Wunsch ja sozusagen ist, eine maximale Schädigung der Bevölkerung zu erreichen und in gewisser Weise auch die Bevölkerung zu terrorisieren. Vielleicht deshalb auch die Übergriffe gegen tatsächlich sehr junge Kinder. Also die, der jüngste Fall, der von der unabhängigen Kommission der UN dokumentiert worden ist, ist ein 4-jähriges Mädchen, die erst Übergriffe gegen ihre eigene Familie erleben musste und dann selber vergewaltigt wurde. Mhm. Und ja, das wird halt taktisch eingesetzt. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist nicht nur in diesem bewaffneten Konflikt so. Das ist leider schon sehr lange eine Taktik, die man einsetzen kann, um eben möglichst viel Schaden auf der Gegenseite zu erreichen.
Mhm. Eine absolute Traumatisierung eben von Menschen, die dann in dieser Kriegssituation, die ja schon traumatisierend genug ist, dann eben auch noch sexualisierte Gewalt erfährt und das dann eben, ja, wie man schon sagt, einen absoluten Schaden dann verübt an diesen Menschen. Warum ist euch das so wichtig gewesen, zu sagen, wir müssen das jetzt mal festhalten, wir müssen in die Recherche gehen, wir müssen mit Organisationen von vor Ort sprechen und diese Zahlen eben dokumentieren? Warum ist es so wichtig, dass wir, die eben nicht vor Ort sind in der Ukraine, die nicht Kriegsbetroffene sind, davon so explizit dann auch wissen, wer, wie, wo, was mit sexualisierter Gewalt eben Krieg unter anderem auch führt?
Also ich glaube, uns als Kinderrechtsorganisation ist das total wichtig, deutlich zu machen, dass da Kinderrechtsverletzungen passieren und wir quasi nicht wegschauen dürfen. Ich glaube, uns ist auch wichtig, quasi denen, die gerade selbst keine Stimme haben oder sie nicht quasi in der Öffentlichkeit einsetzen können, eine Stimme zu geben und darauf aufmerksam zu machen, dass da halt großes Unrecht geschieht. Und natürlich auch der Wunsch, dass die Organisationen, die vor Ort tätig sind, Angebote schaffen, die eben Kinder und Jugendliche und ihre Familien bestmöglich unterstützen können.
Jetzt haben wir ja eben gerade von 13 konfliktbasierten Fällen gesprochen. Und du hattest aber eingangs ja auch gesagt, dass wir hier auch von einer Dunkelziffer sprechen. Also man kann davon ausgehen, dass es viel, viel mehr Fälle gibt. Du hast aber eben auch gesagt, dass nicht alle angezeigt werden. Habt ihr Antworten darauf gefunden, warum so wenig angezeigt werden?
Genau, also das ist, glaube ich, auch in der Studie halt sehr gut dargestellt, wie vielfältig die Gründe sind, warum das nicht angezeigt wird. Ein großer Aspekt ist die Stigmatisierung, die es innerhalb der ukrainischen Bevölkerung gibt. Also da tauchen dann Fragen auf, ob man nicht vielleicht mit dem Feind kollaboriert hat. Es hat auch ein bisschen was mit Rollenvorstellungen zu tun. Es ist außerdem so, dass natürlich aus den besetzten Gebieten zum Beispiel bisher so gut wie nichts angezeigt werden kann, beziehungsweise gibt es da vermutlich auch Anzeigen, die dann aber von der russischen Seite verfolgt werden und im Nichts landen sozusagen. Das andere ist, dass viele Menschen, die in befreiten Regionen leben, große Angst davor haben, dass russische Soldaten zurückkehren könnten und sich deshalb scheuen, das anzuzeigen. Ich glaube, für viele Menschen ist es tatsächlich nicht der erste Gang und die wichtigste Aufgabe, sondern sie sind einfach mit dem Überleben beschäftigt tatsächlich. Was wir von der Partnerorganisation, mit der wir zusammenarbeiten, gehört haben, ist, dass sie sich ausgetauscht haben, zum Beispiel mit Frauenrechtsorganisationen in Bosnien und Herzegowina, die ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben in dem Bosnienkrieg, dass es wahrscheinlich erst 5 Jahre nach Beendigung des Konfliktes wird der Höhepunkt sozusagen erreicht sein, wo die meisten Anzeigen eingehen werden, wo die meisten darüber reden werden, weil es so viele Gründe gibt, warum man vorher nicht darüber reden kann.
Jetzt wollt ihr mit der Studie, du hast es gerade gesagt, auf der einen Seite aufklären, auf der anderen Seite überhaupt eine Sensibilität dafür schaffen, inwieweit dann eben auch in dem Angriffskrieg Kinder und Jugendliche eben von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und gleichzeitig wollt ihr Organisationen vor Ort irgendwie Unterstützung anbieten. Wie kann man die denn unterstützen, wenn es darum geht, Kinder davor zu schützen, wenn das überhaupt möglich ist, oder Kinder, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, dann gut in Obhut zu nehmen und für die da zu sein?
Also die Kindernothilfe ist ja eine spendenbasierte Organisation. die eben die Spendengelder auch in der Ukraine einsetzt, auch in Moldau und Rumänien. Und wir damit Partnerorganisationen Projekte umsetzen, wo wir eben betroffene Kinder und Jugendliche und ihre Familien unterstützen. Zum Beispiel gibt es mobile Beratungsteams, die in Regionen reisen, die vielleicht nicht so einfach zugänglich sind, um einerseits psychologische Beratung vor Ort zu leisten und auch juristische Beratung. Außerdem werden kinderfreundliche Orte geschaffen, wo Kinder hinkommen können, um einfach erstmal anzukommen, um dann vielleicht aber auch irgendwann über das zu sprechen, was sie erlebt haben und da eben professionelle Begleitung erfahren können. Mhm. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, wie man das unterstützen kann.
Jetzt hat ja die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft auch eine Abteilung für konfliktbezogene Fälle sexualisierter Gewalt eingerichtet. Habt ihr euch das angeschaut? Und wenn ja, wie bewertet ihr das?
Also wir haben uns die Strategie angeschaut, die quasi hinter dieser Abteilung steht, wie sie das quasi umsetzen wollen. Und es gibt da sehr gute Ansätze drin. Also zum einen einen Ansatz zu fahren, der sich an den Interessen der Überlebenden orientiert, also der quasi das ins Zentrum stellt, was die Überlebenden eigentlich brauchen und nicht unbedingt, was die ErmittlerInnen brauchen. Und zum Beispiel ErmittlerInnen auch zu sensibilisieren, wie man mit Opfern oder mit Überlebenden von sexualisierter Gewalt reden sollte, wie man Sachen thematisieren kann, wie viel Zeit sie vielleicht auch brauchen, bevor sie über Dinge tatsächlich reden können, weil das zum Beispiel auch eins der Probleme ist, die wir gespiegelt bekommen haben, dass es oft eine sehr unsensible Vorgehensweise gibt. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat sich in dieser Strategie überlegt, dass sie das in die Regionen tragen wollen und quasi so ein Netz an Multiplikatoren schaffen wollen, die das dann sozusagen über das Land verteilt an die richtigen Stellen bringen, sodass das so ein flächendeckender Ansatz werden soll. Das wäre zu begrüßen, wenn das so klappt.
Glaubst du denn nach den Erkenntnissen, die du jetzt hast, durch die Gespräche, die ihr geführt habt, dass die Bevölkerung dahingehend schon sensibilisiert genug ist, zu sagen, ja, das können wir annehmen, ohne weiterhin die Angst zu haben, zu sagen, wenn wir das jetzt annehmen und dann kommen die russischen Truppen zurück, dann sind wir in größerer Gefahr, als wir vorher schon waren?
Also ich glaube, da gibt es tatsächlich mehrere Aspekte. Das ist der eine Aspekt, die Angst vor den russischen Truppen, die zurückkehren könnten, die natürlich nicht von der Hand zu weisen ist und die ja tatsächlich auch lebensbedrohlich ist. Und das andere ist, dass es tatsächlich in der Bevölkerung insgesamt, glaube ich, nicht so eine ausgeprägte Sensibilität gibt, was eigentlich sexualisierte Gewalt ist. Also gerade viele Kinder haben wahrscheinlich sexualisierte Gewalt erfahren und sind sich dessen gar nicht bewusst. Oder suchen teilweise die Schuld für das, was passiert ist, bei sich selbst. Also da ist noch Aufklärung tatsächlich notwendig. Ja.
Jetzt würde ich gerne etwas vorlesen, was in der UN-Kinderrechtskonvention steht. Da steht nämlich, Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt und ein Recht auf Schutz vor sexuellem Missbrauch. Wenn man sich jetzt eure Studie anschaut, dann kann man sagen, diesen Schutz haben die oder viele Kinder und Jugendliche in den Kriegsregionen in der Ukraine nun nicht. Inwieweit kann eure Studie da unterstützen, dass man sagt, dass die UN-Kinderrechtskonvention das auch so einhalten kann, was sie verschriftlicht hat?
Ja, also ich meine, bei der Kinderrechtskonvention muss man sich ja immer fragen, an wen richtet sich das eigentlich? Und das richtet sich natürlich an die Staaten, die sie unterzeichnet haben. Und wenn ich mich nicht irre, hat auch Russland die Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Und das ist natürlich der erste Adressat dafür, quasi keine Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche in der Ukraine mehr zuzulassen. Da ist eben die Frage, inwieweit das bisher eigentlich ein Thema ist. Vermutlich ja eher nicht. Also wir gehen davon aus, dass es zumindest ja geduldet wird, dass es Übergriffe gibt. Und die Frage ist natürlich, könnte die ukrainische Regierung mehr tun? Ich glaube, das ist in einem bewaffneten Konflikt tatsächlich schwierig. Also ich glaube schon, dass sie das, was sie umsetzen können, umsetzen, um die Bevölkerung zu schützen. Aber ja, das ist halt tatsächlich eine sehr schwierige Situation.
Jetzt würde ich gerne noch mit dir auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der jetzt mit eurer Studie nichts zu tun hat oder der euch als Kindernothilfe ja durchaus auch bestimmt interessiert. Und zwar sind ja im Zuge des Angriffskriegs viele Menschen, gerade Frauen und Kinder, aus der Ukraine geflüchtet. Und zwar unter anderem nach Deutschland geflüchtet. Und auch da wurde bekannt, dass Frauen und Kinder ja Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Inwieweit beobachtet ihr das?
Das ist ein total wichtiges Thema und ein total drängendes Thema, glaube ich auch. Da wir aber eigentlich in unserer Arbeit eher mit Partnerorganisationen vor Ort arbeiten, also ja eigentlich mehr in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten, bearbeiten wir das Thema hier in Deutschland eher nicht. Das sind dann andere Organisationen, die das aufgreifen. Aber klar, das ist auch ein total wichtiges Thema, die Menschen, die geflüchtet sind, zu begleiten und auch zu unterstützen. Und da natürlich auch die Frage, wenn Kenntnis von sexualisierter Gewalt auftaucht, das vielleicht weiter zu verfolgen.
Welche Unterstützung glaubt ihr denn oder ja, sind eure Erkenntnisse, die jetzt eben Organisationen vor Ort brauchen, nicht nur durch diese Studie, sondern grundsätzlich durch den Krieg, der da ja immer noch stattfindet, um zu sagen, okay, das würdet ihr euch als Kindernothilfe, abgesehen davon, dass ihr die Organisation mit spendenbasierten Mitteln unterstützt, was könnt ihr darüber hinaus adressieren, was die Leute vor Ort wirklich brauchen, um Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen in dieser Kriegssituation?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es natürlich zum einen quasi nicht genügend geschultes Personal gibt, also gerade Psychotherapeutinnen oder Menschen, die psychosoziale Unterstützung leisten können. Das ist tatsächlich dringend notwendig und das geht dann auch noch ein bisschen weiter. Tatsächlich eine traumasensible Fortbildung von Therapeutinnen zu ermöglichen, um auf die Themen einzugehen. Insgesamt fehlt es in der Ukraine natürlich an vielen Dingen. Das, was wir von ukrainischen Jugendlichen lesen, ist der große Wunsch, mehr Räume zu haben, wo sie sich austauschen können, weil sie sich einfach tatsächlich häufig gar nicht mehr sehen. Also die machen ihren Schulunterricht online und haben wenig Möglichkeiten, irgendwo zusammenzukommen. Da besteht auch der große Wunsch, zum Beispiel Schulunterricht nach Möglichkeit vor Ort stattfinden zu lassen. Aber das hängt natürlich immer sehr von der Situation in der jeweiligen Stadt ab.
Und die Punkte, die du davor angesprochen hast, eben therapeutische Unterstützung, die jetzt so nicht vor Ort oder nicht in der Größe vor Ort eben stattfinden kann, da sind wir ja dann wieder auch beim Wiederaufbau, ne? In der Verarbeitung, in dem damit umgehen, was ist mir da eigentlich passiert. Gibt es denn Möglichkeiten, dass ihr Leute ja stellt, dass ihr sagt, okay, wir haben mit anderen Organisationen, die jetzt noch nicht in der Ukraine sind zum Beispiel, irgendwelche Modelle, dass man sagt, wir schicken jetzt irgendwie therapeutische Unterstützung in Gebiete, in Schulen oder so, um da mit aufzuarbeiten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt einfach einen großen Mangel an psychotherapeutisch geschulten Menschen überall. Also das stellen wir ja leider auch in Deutschland fest, dass es da einen großen Mangel gibt, gerade für Kinder und Jugendliche. Ein Ansatz, den es in der Ukraine gibt, ist die Frage, ob man auch Studentinnen, die Psychologie studieren, mit einbinden kann. Da sind die Ansichten, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten. Also ja, wir entsenden in dem Sinne kein Personal, aber wir würden das durchaus auch unterstützen, wenn Organisationen da Kooperationen eingehen.
Jetzt habt ihr diese Studie gemacht, die wahnsinnig wichtig ist, weil sie einfach nochmal ja in einem Papier zusammenfasst, wie die Lage eben ist, was sexualisierte Gewalt in der Ukraine betrifft, aufgrund des Angriffskriegs. Und jetzt fragt man sich natürlich, und jetzt? Jetzt gibt es diese Studie und da steht es jetzt schwarz auf weiß und jeder weiß dann auch, die Dunkelziffer ist noch größer als das, was da verschriftlicht ist. Was macht man jetzt darüber hinaus?
Ja, also für uns ist im Moment tatsächlich ein großes Thema die Wiederaufbaukonferenz. Also die wird ja aktuell tatsächlich geplant zwischen der deutschen Regierung und der ukrainischen Regierung. Also es soll weiterhin wahrscheinlich eine High-Level-Konferenz sein. Unser Wunsch ist, dass auch Kinder und Jugendliche da zu Wort kommen, nicht unbedingt zum Thema sexualisierte Gewalt, weil das sicherlich nicht ein Thema ist, mit dem man sich jetzt auf so eine Konferenz in die Öffentlichkeit unbedingt begeben würde, aber auch zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine im Wiederaufbau. Das ist ein Thema, wo wir denken, da fehlt es eigentlich noch in der Konferenz, weil es wird ganz viel über die Jugendlichen gesprochen, die ja auch oft als so Hauptleidtragende des Konfliktes identifiziert werden. Einerseits, weil sie geflüchtet sind, weil ihre Bildung unterbrochen ist und weil sie eben auch zum Beispiel Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Aber es wird sehr selten mit ihnen gesprochen, wie sie sich vielleicht auch Wiederaufbau vorstellen oder was ihnen im Moment total wichtig wäre. Aber es ist noch sehr unklar, inwieweit tatsächlich so diese weicheren Themen beim Wiederaufbau eine Rolle spielen werden. Ich glaube, die ukrainische Regierung verfolgt halt schon einen bestimmten Ansatz. Die wollen natürlich möglichst viele Mittel generieren für den Wiederaufbau, was auch nachvollziehbar ist, weil das total wichtig ist. Es wird halt einen Teil soziale Dimension geben als Thema, worunter dann eben auch solche Themen wie Unterstützung der Zivilgesellschaft fallen wird.
Jetzt bist du, Judith, seit November 2023 eben Advocacy Officer bei der Kindernothilfe und hast sozusagen jetzt schon deine erste Studie dort veröffentlicht zu dem Thema sexualisierte Gewalt im Kriegsgebiet in der Ukraine. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie es bei dir weitergeht? Hat man das jetzt so, ich will nicht sagen abgearbeitet und gibt das dann ab und guckt sich dann was anderes an? Oder bleibt man jetzt, solange man da jetzt eben bei der Kindernothilfe ist, in dem Themenbereich drin als Politikberaterin und guckt jetzt, dass es auch wirklich dann irgendwo platziert wird, wenn sich da ja PolitikerInnen treffen?
Also ich glaube, es ist ein bisschen beides. Mhm. Also wir werden das Thema natürlich weiter mitnehmen, weil es eine der 6 schwerwiegendsten Kinderrechtsverletzungen ist, die in der Ukraine im Moment stattfinden und wahrscheinlich ja einfach auch ein Thema ist, was die Bevölkerung noch sehr, sehr lang beschäftigen wird und die Kinder und Jugendlichen auch, die selber Erfahrungen gemacht haben. Und auch wenn sie selbst nicht die Erfahrung gemacht haben, kriegen sie ja mit, was in der Gesellschaft passiert und das wird sie noch sehr lange beschäftigen. Und insofern werden wir das Thema jetzt nicht ad acta legen und sagen, so fertig, jetzt machen wir was anderes. Aber sicherlich werden wir uns auch nochmal andere Schwerpunktthemen angucken, weil die Liste der Kinderrechtsverletzungen in der Ukraine ist halt leider sehr, sehr lang. Und die Idee ist halt, möglichst viele EntscheidungsträgerInnen dafür zu sensibilisieren, dass das Thema nicht in Vergessenheit geraten darf.
Umso toller ist es, dass du heute hier bei uns bei 1bis2 bist und mit uns darüber gesprochen hast. Vielen Dank, Judith Strieck. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das waren, finde ich, sehr, sehr wichtige Einblicke, die wir da mal bekommen haben in diese Studienarbeit zu sexualisierter Gewalt in der Kriegssituation, in der sich ja die Ukraine durch die russischen Truppen befindet. Und was ich so krass finde, ist halt, ne, dass sie halt eben sagt, ja, es geht jetzt nicht nur darum zu dokumentieren, sondern es geht ja vor allem auch um den Wiederaufbau. Und der heißt eben nicht nur Häuser wieder aufbauen, Brücken wieder aufbauen, eine Infrastruktur wiederherstellen, sondern eben auch Menschen in dem Sinne wieder aufbauen, die eben sexualisierte Gewalt erlebt haben, eben vor allem Kinder, weil wir wissen das, ja, sexualisierte Gewalt ist traumatisch und da braucht es eben Unterstützung, dass man damit irgendwie weiterlebt. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich mal bei euch bedanken, dass ihr uns so treu zuhört und dass ihr auch bei schwierigen Themen dranbleibt. Wenn ihr wollt, dann folgt uns doch gerne, abonniert unseren Kanal und wenn ihr uns persönlich einmal schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Eine E-Mail könnt ihr einfach schreiben an presse@ubskm.bund.de.